Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Das ist im Kirchenjahreslauf, ist das die Zeit, in der wir uns auf das Leiden und den Tod Jesu besinnen und uns bewusst machen, dass Jesus auf seinem Weg durchs Leben für uns ganz unten durchgegangen ist. Ich gebe zu, das Thema ist wenig angenehm. Möglicherweise spürt ihr bei diesem ersten Satz von meiner Predigt schon so ein Gefühl von, ach nee, muss das jetzt sein? Wir haben so einen schönen Sonntagmorgen, mussten extra eine Stunde früher aufstehen. Jetzt haben wir die schöne Taufe von Jonas gehabt und gleich gibt's noch Kirchenkaffee. Warum ausgerechnet jetzt in der Predigt so schwere Kost? Zumindest ist es mir so gegangen, als ich geschaut habe vor etwa einer Woche, was für heute als Predigttext vorgeschlagen ist. Aber ich habe die Herausforderung angenommen, so ist es nun mal im Leben. Tod und Leben, Leben und Tod liegen eng beieinander. Und es gibt Momente, in denen wir das auch besonders zu spüren bekommen. Zum Beispiel, wenn jemand plötzlich stirbt, wenn ein Herz von einer auf die nächste Minute aufhört zu schlagen und wir Abschied nehmen müssen. Oder bei einer Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit, wie so ein einzelnes Gespräch von jetzt auf gleich das ganze Leben verändern kann. Plötzlich steht alles in einem anderen Licht da und was eben noch wichtig und bedeutend erschien, ist dann plötzlich zweitrangig und unwichtig geworden. Wie eng Leben und Tod zusammenhängen, das können wir auch an den sogenannten kleinen Toden im Leben merken, an den Abschieden und Endpunkten, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder wenn man seinen Job verliert oder wenn man an einen anderen Ort zügelt. Plötzlich ist man so an einem Ende angelangt und die bange Frage lautet, wie soll es jetzt weitergehen? Der Bibeltext von heute thematisiert genau diese Situation am Rand des Lebens und er macht das am Beispiel von Jesu Leiden und Sterben. Und ich lese als Grundlage für die Predigt einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Dort heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest teilzunehmen. Die traten nun an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es Andreas. Andreas und Philippus gehen und sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Soweit ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Unerwartet mit dem Tod konfrontiert werden, sodass plötzlich alles anders wird. Ich habe den Eindruck, den Griechen, die hier nach Jerusalem kommen, um am Passafest teilzunehmen, denen geht es ebenso. Sie haben ein großes Interesse. Herr, wir wollen Jesus sehen, sagen sie. Und dann die Antwort, die sie bekommen haben, die mag sie erschreckt haben. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Was bei Johannes hier so positiv tönt, das heißt nichts anderes, als dass für Jesus jetzt die Zeit gekommen ist, um sich kreuzigen zu lassen. Das ist so, als würde man jemanden besuchen und dann begrüßt werden mit den Worten: Ah, das ist gut, dass du gerade kommst, ich werde bald sterben. So ähnlich ist hier diese Begrüßung von Jesus. Was dann folgt, ist eine Deutung und die, denke ich, die hilft auch uns, diese Situation ein bisschen besser zu verstehen. Mit einem Bild aus der Natur macht Jesus seinen Jüngern bewusst, was jetzt geschehen wird. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So beim ersten Hören tönt das vielleicht noch unlogisch. Warum bleibt ein Weizenkorn allein, wenn es nicht stirbt? Und wieso trägt es Frucht, wenn es stirbt? Das ist ja paradox. Muss es nicht viel mehr weiterleben, um Frucht tragen zu können? Aber wenn man dann näher hinschaut, dann sieht man diesen Bedeutungsreichtum dieses Bibelverses. Weizen war damals zu Jesu Zeiten ein ungeheuer wertvolles Gut. Es war eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage und auch ein ganz begehrtes Handelsmittel. Wer seine Getreidesilos voll mit Weizen hatte, der hatte ausgesorgt. Gibt in der Bibel auch eine Geschichte, wo davon erzählt wird. Und doch, bei allem Wert, sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Damit erinnert Jesus an die natürliche Bestimmung von so einem Weizenkorn. Es ist dazu bestimmt, für die Vermehrung des Weizens zu sorgen. Das ist der Sinn des Weizenkorns. Wenn das nicht in die Erde kommt, dann bleibt das Wachsen aus, dann wird nichts aus diesem Weizenkorn. Es bleibt einzig und allein ein Weizenkorn. So betrachtet ist der teure Weizen plötzlich wertlos. Wenn es aber beerdigt wird, in die Erde gelegt wird und stirbt, das war die damalige Vorstellung. Heute wissen wir, dass das Weizenkorn davon nicht stirbt, wenn man es in die Erde legt. So wird eine Pflanze aus dem Samenkorn und in ihren Ähren trägt die Pflanze viel Frucht, viel mehr Weizenkörner als dieses eine. Wenn in der Bibel vom Weizen gesprochen wird, dann häufig in dieser Perspektive. Aus einem einzelnen kleinen Weizenkorn entsteht etwas ganz Großartiges. Vielleicht kommt uns dabei das Bild in den Sinn von so einem Weizenfeld im Herbst, so ein volles Feld, wo dann der Weizen so im Wind langsam sich hin und her wiegt. In einem Weizenkorn, das zur Vermehrung von Weizen da ist, steckt ein ungeheures Potenzial. Das ist in dieser Geschichte gemeint. Und dieses Bild vom Weizenkorn, das war den Menschen damals sehr vertraut, dass ein Weizenkorn erst seine Pracht entfaltet, wenn es eingesät wird und aufgeht. Das kannten die Menschen damals aus ihrem Umfeld. Und so sahen sie in einem einzelnen Weizenkorn das Urbild dafür, wie aus etwas ganz Kleinem etwas ganz Großes entstehen kann. Und nur so erklärt sich auch, warum der Evangelist hier im Zusammenhang von Jesu Tod dieses Wort verherrlicht benutzt. Ist ja auch paradox. Jesus sagt, ich muss verherrlicht werden. Und gemeint ist, dass er auf seine Kreuzigung zugeht. Das griechische Wort für Herrlichkeit, Doxa, das ist in der Bibel einzig und allein Gott vorbehalten. Dort, wo mit dem Tod unsere menschlichen Wege und Möglichkeiten am Ende sind, dort wird damit gesagt, wird Gott schöpferisch tätig und sorgt für neues Leben. Und das hat Folgen für unser Leben. Mit drastischen Worten beschreibt Jesus, was es heißt, das Leben zu verlieren. Und wieder benutzt er paradoxe Formulierungen. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Weil Tod und Leben so eng beieinander liegen, gilt es, eine Entscheidung zu treffen, sagt Jesus. Jesus sagt, wenn du am Leben hängst, wenn du lebst einzig um zu leben, wenn das irdische Leben dein einziges Ziel ist im Leben, dann wirst du es zwangsläufig verlieren. Und ich meine, das ist eine biologische Binsenweisheit, das ist so. Wenn du aber, sagt Jesus, dein Leben in dieser Welt hasst, ich sage gleich was zum Wort hassen, wenn du dem irdischen Leben kritisch gegenüberstehst, jetzt mal anders formuliert, wenn du dir vor Augen hältst, dass das Leben an sich wertlos ist wie ein Weizenkorn, das einfach auf dem Boden herumliegt und vertrocknet, dann wirst du das ewige Leben erhalten. Wer sein Leben hasst, das ist jetzt wirklich drastisch ausgedrückt. Das tönt fast so, als ob das Christentum eine lebensfeindliche, eine lebensverneinende Religion wäre. Aber das Gegenteil ist der Fall. Leben ist für Jesus viel mehr als nur ein lebendiger Körper. Wahres Leben oder ewiges Leben gewinnt der, der sich nicht ans Leben klammert. Genau das ist aber das, was wir heute von allen Seiten zu spüren bekommen. Anti-Aging-Cremes, Jugendwahn, Körperkult, das alles sind so Facetten, mit denen der moderne Mensch sich ans Leben klammert und versucht, diesen schrittweisen Verlust des biologischen Lebens aufzuhalten. Aber, sagt Jesus, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist aussichtslos. Offensichtlich ist das am besten an der Grenze zum Tod zu lernen. Ich habe vorhin damit begonnen, dass Leben und Tod manchmal sehr eng beieinander liegen. Und der Bibeltext, der kehrt plötzlich diese Reihenfolge um und sagt, Tod und Leben liegen sehr eng beieinander. Da, wo gerade eben noch der Tod ist, da kann von jetzt auf gleich wieder Leben sein. Wer sein Leben nur damit verbringt, vor dem Tod wegzurennen, der kann diese Entdeckung nicht machen. Einen lebendigen Körper zu haben, das heißt eben noch lange nicht, auch am Leben zu sein. Jesus redet davon, finde ich sehr interessant, dass man sein Leben gewinnen kann, wie bei einer Tombola, ein großer Gewinn. Leben gewinnen bedeutet, dass wir so diesen, in Anführungszeichen, Egoismus des eigenen Lebens, dass wir dem entkommen. Wer sein eigenes Leben so liebt, dass er nur noch an sich selber denkt, so heißt es im Bibeltext, bleibt allein und verliert letztlich sein Leben. Die Bibel sagt, Leben gewinnen kann nur der, der auch die Grenzen des Lebens kennt. Mit anderen Worten, wenn ich mir eingestehe, dass ich über das Leben nicht verfüge, weder über mein eigenes Leben noch über das Leben von anderen, dann hat das auch seine positive Seite. Ich merke nämlich plötzlich, dass ich Lebenssinn nicht selber herstellen kann. Der Sinn des Lebens ist etwas, was von außen kommt. Und so schließt dieser Bibeltext mit der Aufforderung, Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Darin bekommt das Leben einen Sinn. Wenn einer mir dient, sagt Jesus, dann wird der Vater ihn ehren. Leben und Tod liegen manchmal eng beieinander. Als Jesus diese Worte von dem heutigen Predigttext gesagt hat, da ahnt noch niemand von seinen Zuhörern, wie eng diese beiden Seiten wirklich nebeneinander liegen. Und um zu zeigen, dass das auch in die andere Richtung gilt, ist Jesus ganz unten durchgegangen bis zum Tod am Kreuz. Damit hat Jesus uns Menschen einen Zugang eröffnet, wo bislang nur eine Sackgasse war. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, da heißt es über Jesus, er sei hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das Reich des Todes hat einen Ausgang. Und damit hat das Reich des Todes die Macht über unser Leben verloren. Und so sagt Jesus an einer anderen Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. So eng liegen Leben und Tod wirklich beieinander. Und so wünsche ich uns, dass Gott uns die Weisheit gebe, das Leben zu gewinnen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns den Mut gibt, unsere Grenzen zu akzeptieren und auch unsere Grenzen zu leben. Und ich wünsche uns, dass Gott uns die Fähigkeit gibt, dieses Wissen und diese Zuversicht des Lebens, diese Lebenszuversicht, diese Hoffnung auch an unsere Kinder weiterzugeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.